Grüß Sie. Mein Gast heute ist Dietmar Wischmeier. Herr Wischmeier, worüber haben Sie zuletzt selber herzlich gelacht?
Tatsächlich über mich selbst, weil ich da in meinem Buch eine Seite gelesen hatte, die ich gar nicht mehr kannte. Wenn man jede Woche eine eigene Kolumne macht und dann plötzlich etwas entdeckt, was einem dann doch irgendwann mal unterlaufen ist und gar nicht so schlecht ist, freut man sich über sich selbst.
1:1, der Talk auf Bayern 2. Stefan Parisius im Gespräch mit
Dietmar Wischmeier, Alltagssatiriker mit Faible für den ländlichen Raum.
Und einem Hang zur Sologamie, aber dann bräuchten Sie uns jetzt ja auch nicht. Sollen wir aufhören?
Ja, das können
wenn Sie
wir machen.
Sich selbst so
ja.
genug sind, meine ich?
Ja, aber ich kann dann trotzdem anderen was geben, auch wenn ich selbst mir genug bin. Ich bin vielleicht den anderen nicht genug. Mein Trost zumindest.
Was also. War das denn dann für eine Pointe oder für einen Gag aus Ihrem Buch, den Sie dann wiedergefunden und sich königlich amüsiert haben?
Da gibt es eine Geschichte über Unboxing. Das ist ja ein mir völlig unerklärliches Phänomen in der Medienwelt, dass sich Leute auf YouTube angucken, wie andere Leute Pakete auspacken und sich freuen und Beipackzettel vorlesen. Das ist so skurril, dass ich dann auch noch, als ich beim Lesen meines eigenen Textes darüber noch mich gewundert habe und lachen musste, es endete damit, dass ich die Hoffnung hegte, beim Angucken eines Unboxing-Videos gleich würde es zumindest explodieren und irgendeine Taliban-Adresse erscheinen. Aber nein, der hat nur den Beipackzettel vorgelesen.
Was war Ihr letztes Unboxing? Was hatten Sie zuletzt?
Ich boxe nichts an. Ich unboxe auch nichts. Ich mache einfach ein Paket auf. Also ich glaube, ja, wenn man so Amazon-Pakete kriegt, dann, das ist ja schön. Das ist wie Weihnachten und Nikolaus am gleichen Tag. Immer kommt der Kurierfahrer und man, ach, was habe ich hier bestellt? Und je weiter im Osten man es bestellt, also bis nach China, desto länger dauert es ja, bis es kommt. Man ist überrascht über das, was man sich mal wieder gekauft hat.
Vielleicht spricht das alles aber in erster Linie auch nur für eine gewisse Vergesslichkeit bei Ihnen, dass Sie also Ihre eigenen Gags und Ihre Bestellungen bei Temu vergessen.
Ja, das kann sein. Aber bei Temu habe ich tatsächlich noch nie was bestellt. Das kann sein. Das ist so eine Art Alterssenilität, sagt man das, Senilheit ist.
Ja.
Auf jeden Fall ist es tröstlich. Ich finde, man muss nicht alles behalten, was man gemacht hat.
Und die Freude ist dann ja auch doppelt. Sowohl
ja,
beim Gag
natürlich.
Als auch...
Ja,
also
ganz toll.
Haben wir schon gewonnen. Ich habe ja gefragt, worüber Sie zuletzt selber herzlich gelacht haben. Weil das mit dem herzlich Lachen ist Ihre Sache ja scheinbar eher weniger. Was für ein Lachen hören Sie denn von Ihrem Publikum am liebsten? Herzliches oder schadenfrohes, böses, schmerzhaftes?
Ich weiß gar nicht, was herzliches Lachen ist. Das ist, glaube ich, Lachen, das macht man nicht über Witze, sondern das macht man zum Beispiel, wenn die Mutter ihr Junges auf den Arm hält und das zieht einen lustiges Gesicht, dann kann man herzlich lachen oder eine Katze auf die Fresse fliegt oder so. Ja, ich gucke diese Katzenvideos nicht auf YouTube, aber da sehe ich auch Leute, die schadenfrohes Lachen und herzliches Lachen ähnelt sich in der Ausdrucksweise sehr stark, finde ich. Es ist also ein sehr emotional gesteuertes Lachen. Die Leute bei mir lachen so ein bisschen rational, sind überrascht. Und dann gibt es natürlich auch das Hö-Hö-Hö-Lachen. Also dieses, oh, da darf ich nicht drüber lachen, muss aber trotzdem lachen.
Lachen aus Mitleid gibt es ja auch noch.
Oh ja, das machen sie hoffentlich nicht. Ich weiß es zumindest nicht. Ich will es doch nicht wissen, ob sie aus Mitleid lachen. Das wäre ganz bitter, ja. Dann lieber gar nicht lachen.
Im Zweifel sind sie auch mit einem Schmunzeln schon zufrieden. Oder braucht es dann schon die richtigen Schenkelklopfer?
Schenkelklopfer braucht es nicht wirklich, aber im Live-Bereich ist der gut gesetzte One-Liner, die Pointe, die dann doch mal zu einem herzhaften Lachen, da sind wir dann doch wieder, führt, ist doch etwas Schönes. Ich finde, wenn Leute so emotional aus sich herausgehen und den Umweg über das Großhirn wählen, um sich Ausdruck zu verleihen. Das finde ich eigentlich schön.
Bei Ihnen ist es ja auch ein besonders ungewöhnlicher Weg eigentlich, eine ganz andere Herangehensweise, weil Sie gerade schon gesagt haben, im Live-Bereich, oft ist es ja so, dass Satiriker, Sie bezeichnen sich selbst als Humorfachkraft, dass die von der Bühne ins Radio kommen. Bei Ihnen war es ja genau umgekehrt. Wahrscheinlich eine ganz eigene Erfahrung, dann in den frühen 90er Jahren plötzlich seinem Publikum gegenüberzustehen und dann nicht in ein schwarzes Loch rein komisch zu sein, oder?
Ja, ich stehe ja auch gar nicht gerne auf der Bühne. Mittlerweile nach 35 Jahren habe ich mich daran gewöhnt, dass es auch ganz schön ist, so eine direkte Antwort zu bekommen auf das, was man macht. Aber es ist eine ganz andere Situation live, die muss viel direkter, viel schneller sein, weil hat ja sofort den Response, man kann nicht sagen, ja, das muss ich erstmal setzen und wenn sie es zum zweiten Mal hören, dann finden sie es gut. Nein, die Chance hat man nicht.
Nur beim Radio haben sie die Chance auch nicht, dass die Leute es zweimal hören.
Ja, das stimmt, aber ich bin ja nicht nur zufällig beim Radio, sondern ich mag Radio viel lieber als auf der Bühne stehen. Und die Leute, die auf der Bühne stehen, ich weiß, es stimmt das so, dass man erst auf der Bühne ist, dann ins Radio geht?
Also gibt es ja oft.
Gibt's oft, oft ja.
dass die eben die in den ganzen Hinterzimmern und kleinen Bühnen gestellt sind und erstmal getingelt sind ohne Ende, bis sie dann irgendwann mal im Radio entdeckt werden. Bei ihnen war's
ja,
umgekehrt.
Wenn das Radio ihnen noch die Chance gibt, das ist ja heute auch ein bisschen weniger geworden. Ich glaube, dass viele Leute auf der Bühne stehen und Kabarett, Satire, vor allen Dingen Comedians, dass die eigentlich was anderes machen wollten. Die wären gerne Rockmusiker gewesen oder Pianisten oder beim richtigen Theater Charakterdarsteller. Ich habe viele Leute erlebt, die das einfach nur machen, weil Witze machen ist lukrativer, als was anderes zu machen. Hm. Und Köche, Hunde, Dresseure, alle stehen ja mittlerweile auf der Bühne. Ich mache es einfach, weil es dazugehört. Ja, sicher, was will man denn sonst auch noch machen?
Ja, ja, klar, klar. Was wollten Sie eigentlich? Hat es bei Ihnen mit dem Rockstar auch nicht geklappt oder was war es bei Ihnen?
Ich wollte auf keinen Fall Rockstar werden. Ich bin eigentlich gar nicht so sehr auf Öffentlichkeit versessen.
Auch da wieder, Sologamie war der Begriff, ne?
Ja, Sologamie, ja. Ich wäre gern ein guter Zeichner geworden. Das hätte ich schon sehr gerne gemacht. Und ich bewundere Zeichner ungeheuer. Also Leute, die erstens eher gut zeichnen können, aber auch denen eine bildliche Pointe einfällt. Ich finde das grandios, weil es mir ein bisschen weniger einfällt, bis gar nicht einfällt. Und ich habe auch sehr großen Respekt vor Textdichtern für Musikstücke, bis hin zu Karnevalsliedern. Also ich finde, das ist eine tolle Sache, sowas Absurdes, Anarchisches texten zu können.
Aber Zeichner ist im Radio halt ganz blöd.
Ja, das kommt da gar nicht mehr drin vor, ne? Das stimmt schon. Das hätte ich dann woanders machen können, aber die Zeichner, welche Tageszeitung hat noch einen festen Karikaturisten, welches Journal leistet nicht noch außer dem Stern jemand, der jede Woche was zeichnet? Das ist halt auch ein ganz, ganz schwieriger Beruf.
Wobei, Sie haben ja nun wirklich so viel geschrieben, da wird doch irgendwann mal möglicherweise unter Pseudonym irgendein Liedtext, es muss ja nicht gar ein Karnevalshit gewesen sein. Aber, ja, aber
ich kann das nicht, mir fällt sowas nicht ein.
Nein.
Auf die Bäume, ihr Affen, der Wald wird gefegt, sowas fällt mir nicht ein. Tut mir leid. Ich bewundere es, dass es Leute gibt, die das können.
Also dann müssen wir uns weiter mit Ihren Perlen sozusagen ein bisschen auseinandersetzen. Sie werden immer wieder gelegentlich mal, also das mit der Sologamie ist ja auch ein Ansatz, aber man kann über Sie auch immer wieder mal lesen, dass das eine Art von misanthropischer Humor ist, also irgendwie Menschenfeind. Können Sie sich damit anfreunden?
Ja, dieser alte Satz, I love mankind, it's people I can't stand, kann ich natürlich unterschreiben. Die Menschheit finde ich schon gut, ist schon eine tolle Sache, also was die aus sich gemacht haben, also alle Achtung, ja, das haben andere Kollegen aus der Fauna nicht erreicht. Aber die Exemplare aus dieser Spezies, die einem so alltäglich begegnen, die gehen einem schon ziemlich auf den Geist. Letztendlich sind wir Rudelprimaten, wir fühlen uns wohl in unserer Gruppe von 12 bis 25 Leuten, die wir gut kennen, und dann gibt es noch so eine Peripherie von maximal 150, die dann auch noch so um uns herum schwirren, die findet man auch noch so, dass man sie nicht gleich umbringt, aber der Rest, also ich bitte nicht. Also.
Vielleicht ja auch deswegen der Faible für den ländlichen Raum, von dem wir vorhin gehört haben, weil es da einfach weniger Menschen gibt. Also weniger, die man gern umbringen möchte.
Ja, also der ländliche Raum ist in tausenderlei Hinsicht viel attraktiver als der städtische Raum.
1:1 der Talk mit Dietmar Wischmeier heute, Jahrgang 1957 aus Oberholsten im Wiehengebirge. Was ist denn bitte das Wiehengebirge für ein Gebirge?
Ja, der Volksmund sagt, das ist ein Gebirge, das sieht aus wie ein Gebirge. Ist also das ist die erste Erhebung, wenn man von der Nordsee oder sagen wir nach Norwegen ist es die erste Erhebung, wieder wenn man nach Süden reist. Und da man so viel Flachland schon hinter sich hat, da wirkt natürlich auch schon ein Gebirge, das nur 400 Meter hoch ist, schon wie
jetzt,
ein
jetzt
riesiger
geben Sie aber
Ball.
An. Ich habe nachgeschaut, da waren es 300 irgendwas. Aber das
ich glaube, die größte Erhebung ist so, ich weiß gar nicht mal, welche das ist. Das ist also, sieht erstaunlich hoch aus, wenn man vom Norden kommt. Aber wenn man erst drin ist, ist es dann doch nicht so hoch.
Aha, das schöne Oberholsten also. Wo Sie haben, Ihr Großvater war Bürgermeister, Ihr Vater war Tischler und Poststellenleiter. Von wem haben Sie mehr?
Ich fürchte von meinem Großvater. Es wird mir jedenfalls nachgesagt, die sei auch eigensinnig und grantig. Was ich, sagen wir mal, sozial so mittel finde, aber das ist, glaube ich, lebensverlängernd, wenn man grantig ist. Das hoffe ich zumindest.
Aber, und der ist als Bürgermeister trotzdem damit durchgekommen, oder wie?
Ja, 37 Jahre ist er Bürgermeister gewesen. Er hat erfolgreich die Elektrifizierung von Oberholsten verhindert über 10 Jahre, weil dann hätte man Masten auf die Felder setzen müssen und da kann man so schlecht drumherum flügen. Das war sein Argument. Also, kann mich noch an Gemeinderatssitzungen erinnern, wo die dann irgendwas abgestimmt haben. Sein letztes Wort war, mach alle wohl ziehen, ich bin dagegen. Also die haben Plattdeutsch gesprochen. Stimmt alles, aber ich bin dagegen. Das war so sein Mantra. Und das hat mir sehr gefallen. Also so als so kleinen Diktator auf dem Land, das ist auch nicht so schlecht.
Kleinen Diktator, so, wir kommen immer wieder zurück zur Sologamie. Das ist,
ja, immer mehr. Ne?
Das ist einfach der Trend im Augenblick. Aber als Sie dann in den 60er Jahren da groß geworden sind, da gab es dann schon Strom.
Ja, der ist dann doch, glaube ich, 1935 schon eingeführt worden. Okay. Es gab Strom, dann durch noch keine Müllabfuhr, es wurde Müll getrennt, brennt, brennt nicht. Ansonsten war alles so, wie man es so auf dem Land hatte früher. Das Land war noch eine sich selbst ernährende Form der Gemeinwesen. Also es gab noch alle möglichen Handwerke, Tischler, Schlosser, Friseur, Schmiede, alles war noch da. Die, wir sagen, 80% der Einwohner von diesen 250 konnten sich noch von dem ernähren, was die Scholle hergab, mussten nicht auf Arbeit gehen, was gleichzeitig war wie asozial. Mhm. Also Illustrierte abonnieren und auf Arbeit gehen. Das waren die beiden Sachen, wie man einen Asozialen erkennt. Und wir hatten auch noch eine eigene Schule, auf die ich gegangen bin, eine Zwergschule mit 25 Schülern insgesamt, verteilt auf 9 Jahrgänge. Das ist natürlich alles.
Wie jetzt alle? Von erster bis neunter Klasse alle zusammen?
Alle zusammen in einem Raum, ja.
Also war nur ein Raum. Erste und zweite Klasse hatte ich schon gehört, aber erste bis neunte ist ja schon.
Ja, das war hart. Aber für Leute, die ein bisschen gewitzt waren, ja, die hatten natürlich die Chance, schon in der ersten Klasse beim Diktat der neunten mitzuschreiben.
Toll. Das waren Sie. Sie waren wahrscheinlich so ein richtiger Streber, oder?
Nein, ich war nicht besonders erfolgreich, was die Noten anbelangte, aber ich war, glaube ich, gar nicht so schlecht. In der Grundschule ging es ja nur darum, Zivilisationsfertigkeiten zu erlernen, also was man da heute gar nicht mehr macht. Lesen, schreiben, rechnen, geradeaus gehen, auch an Böschungen. Das war das, was wir gelernt haben. Das konnte ich dann tatsächlich.
Und dann ging es aufs Gymnasium. Also mit dieser Basisausstattung fürs Leben haben Sie es bis dahin geschafft.
Naja, der Schulleiter von Oberholzen hat beim Direktor des Gymnasiums angerufen, was ihm wohl einfiele, so einen Trottel aus dem Reservat zu beschäftigen. Das war ihm nicht abhold. Ich war das erste Kind aus dem Dorf, das aufs Gymnasium durfte. Danach ging das aber, da brach es wie ein Deich. Ja, da sind dann ganz viele dahin gegangen.
Bahnbrechend.
Aber ich war wirklich also der letzte Trottel. Ich meine, das ist ja nur eine Kreisstadt von 10.000 Einwohnern. Das ist auch nicht die Welt. Aber erkennbar waren die Fahrschüler aus den finsteren Gebieten, Birkstählern dann schon daran, dass sie so typische, alle anderen Kinder hatten Nutella-Brote, ich hatte Topfkuchen mit Schwarzbrot. Ja, das erkannte man sofort.
Das ist traumatisch, glaube ich.
Das ist traumatisch, ja. Dann habe ich jedem gegrüßt, der mir begegnete auf dem Bürgersteig, auf dem Gang zur Schule hin, habe den Hut oder die Mütze gezogen und gegrüßt. Wenn der Lehrer mich aufrief, bin ich aufgesprungen und in Habe-Acht-Stellung gegangen. Das lernte man alles an der Grundschule in Oberholzen, aber das war sonst nicht mehr angesagt in der Welt.
So, trotzdem aber haben Sie dann den Sprung aus der Scholle ja doch rausgewagt, auch wenn Sie sich da so viel wohler gefühlt haben als in der großen Kreisstadt, weil irgendwie zum Literatur- und Philosophiestudium ist ja dann schon noch ein Schritt, oder?
Das ist noch ein Schritt, ja. Aber was hätte ich sonst machen sollen? Für meine Eltern war
Scholle?
Scholle, ja. Also die Landwirtschaft gab es nicht viel her. Es war so ein Nebenerwerbslandwirt. Der Traum meiner Eltern war natürlich die gehobene mittlere Laufbahn der Post. Ja, da hätten sie vielleicht auch irgendjemanden gekannt, der mich angestellt hätte. Oder auf dem Samtgemeindebüro arbeiten. Ja. Das war so das, was die dann, das wäre das Tollste gewesen.
Und da haben Sie den Eltern dann eingeredet, dafür brauche ich dringend ein Literaturstudium.
Ich glaube, meine Cousine war es, das war so die erste aus der Familie, die studiert hatte und die sagte, ach, schick den Jungen doch auf die Hochschule, denn der elterliche Betrieb gab in allen seinen Sparten nicht große Zukunftsaussichten her, also weder die Landwirtschaft noch die Post, das war eine kleine Landpoststelle, die war irgendwann ist sie auch reingestellt worden, die Tischlerei war zu klein, Bürgermeister wurde ich nicht mehr, die Gemeinde hatte dann bald auch gar keinen mehr.
Ja, und da ist ja klar, ich meine, so ein Philosophiestudium ernährt einen ja automatisch mehr.
Ja, das haben meine Eltern, glaube ich, Gott sei Dank nie begriffen, was Philosophie eigentlich ist. Das ist definitiv nicht in Berufsaussichten zu führen. Aber das war damals durchaus ein Argument, etwas zu studieren, um sich nicht dem, wie man damals sagte, dem Schweinesystem zur Verfügung zu stellen. Mhm. Eine völlig irre, bekloppte Haltung, aber so war man dann damals. Man hielt das für toll und revolutionär.
Das mit dem Geldverdienen haben Sie dann ja auch relativ früh angefangen, weil Sie haben schon sehr früh dann während, ich glaube, zum Ende des Studiums schon Bücher geschrieben, etliche.
Ja, das Geld war knapp, ja. Von irgendwas musste man leben. Ich hatte dann auch häufig Hilfskraftstellen in der Uni, das war schon ganz schön. Hab in den Ferien immer Post ausgetragen oder die Posthalterstelle meiner Mutter, die dann übernommen hatte, die Posthalterei betrieben für 3 Monate. Das war sehr lukrativ. Aber irgendwann versandete auch diese Einkommensquelle.
Ich will zu diesen Thrillern, die Sie da abgeliefert haben.
Das waren 8 Bücher über Nachnamen.
Über Nachnamen?
Ja, Müller, Meier, Weber, Braun, Fischer, die häufigsten Nachnamen, die wir mit dem Lineal aus Telefonbüchern herausgemessen haben, wer wie viel ist. Und dann haben wir Bücher, woher kommen die Namen, was bedeuten sie, wo sind sie am meisten verbreitet, das haben wir dann alles ermittelt mit einem Freund zusammen.
Das klingt Udo ja total Diekmann. Aufregend.
Das war total. Das Beste daran war, wir haben entdeckt, wenn man über einen 8. Nachnamen was schreibt, dann sind zum Ende der Bücher hin die Kapitel immer mehr identisch. Also wir haben das Modulverfahren in der Literaturproduktion erkannt.
Hervorragend.
Woher kommen die Namen? War so ein Kapitel oder Namensgebung im Mittelalter, das konnte man da überall reinsetzen und so. Das war toll.
Und die Bücher haben Sie dann an die Müllers, Schmidts und Hubers und so weiter exklusiv dann auch verkauft, oder wie?
Nein, die konnte sich jeder kaufen. Das war eine wahnsinnige Marketingidee eines Verlegers, der meinte, es gibt 80.000 Fischers in Deutschland oder 180, ich weiß es gar nicht, denen muss man doch so ein Buch verkaufen können. Das war seine zielgerichtete Literaturidee.
Trotzdem konnten Sie am Ende doch nicht ganz danach schon den beruflichen
Nein, die waren auch gar nicht so super erfolgreich. Ich weiß nicht, woran es lag. Keine Ahnung. Also die Idee war gut, aber oft sind Ideen ja gut und danach ist es dann doch nicht ganz so toll. Ja, danach war es dann nicht so und dann bin ich hier durch Zufall beim Radio gelandet.
Besprechen wir gleich. Ich will noch mal kurz auf der Scholle bleiben, weil Sie sind ja, okay, ein bisschen sind Sie weggekommen von Oberholsten, aber Sie sind heute ja auch immer noch sehr, sehr oder wieder sehr, sehr ländlich, ne?
Ja, ich wohne im alten Forsthaus im Schaumburger Wald, den wird Ihnen auch nichts sagen, das ist wie das Wiehengebirge, nur als Wald. Und das ist einfach sehr schön. Also da wohnen nur 60 Leute in dieser Waldsiedlung. Das ist nicht mal ein Dorf. Das ist sehr, schon sehr klein.
Mhm. Ja, halt, ja, Monogamie.
Sologamie,
da halt dann auch. Und wie sehr sind Sie, ich meine, okay, wenn Sie nie richtig weggekommen sind, dann sind Sie auch immer noch fit im Plattdeutschen?
Ja, das bin ich auf jeden Fall. Ich hasse Plattdeutsch. Ich hasse nicht die Sprache, ich hasse dieses krampfhaft am Leben erhalten einer längst totgegangenen Sprache, muss man leider sagen. Also mit meinem Bruder kann ich mich noch platt unterhalten, aber alle, die das pflegen, die sprechen ein gruseliges Kauderwelsch, das ich gar nicht gut finde.
Zu Gast bei Stefan Parisius auf Bayern 2. Dietmar Wischmeier, Radio-Comedy-Legende.
Also, wir waren stehen geblieben bei den Bestsellern über die Familiennamen am Schluss des Literaturstudiums. Das Philosophiestudium, da müssen wir jetzt nochmal einen Weg hin finden, weil vom Philosophiestudium dann zu einer Figur wie Günther der Treckerfahrer ist auch ein ziemlicher Weg, oder?
Ja, das stimmt. Das Philosophiestudium befähigt einen aber auch zu allem und zu nichts. Also so, es ist sozusagen wie der Unimoch des Berufslebens. Kann alles, nichts richtig. Und das war der Vorteil, wenn man beim Radio arbeitet. Da gibt es ja nur Leute, die sich überall auskennen, aber eigentlich nicht wirklich irgendwas richtig können.
Das kann ich bestätigen.
Ja, das ist leider so. Und Günther der Treckerfahrer ist eine nicht besonders originelle Figur, gebe ich zu. Deswegen gibt es sie auch schon seit 35 Jahren immer noch im Radio. Weil sie ist der Mann vom Lande, der Mann vom Volke, der mit der Kotterschnauze des gemeinen Volkes die aktuelle Politik kommentiert. Keine besonders originelle Idee, gibt es in jedem Radio zu tausendfach, die Putzfrau, der Hausmann, der sonst was, Hausmeister. Es sind immer dieselben Leute, bei mir ist es halt ein Bauer aus dem Emsland. Und ja, wie man dazu kommt, das ist eigentlich... In der Literatur, ich habe auch Literaturwissenschaft studiert, also Simplicissimus.
Ja, eben, da schaut man doch sowas eigentlich nur naserümpfend an. Also wenn da plötzlich, gut, dann war das eben späte 80er Jahre, das war gerade die Gründerzeit eben dieser ganzen Privatradios. Mhm. Gut, die haben jeden genommen, der nicht bei drei auf dem Baum war. Aber trotzdem ist es ja erstmal vermeintlich relativ tiefer Fall.
Nein, ich habe zum ersten Mal richtig viel Geld verdient. Also was daran tiefer Fall ist, weiß ich nicht. Also das war schon toll. Diese Namensbücher und so, das hat einen mal so gerade mal über Wasser gehalten. Aber beim Radio, das war die Gründerzeit. Also zumindest war es ja bei FFN so. Bei Antenne Bayern nehme ich mal auch an, dass die viel Geld hatten. Aber es gab auch ziemlich kleine Klitschen da. Aber wenn da viel Geld war und alles fing neu. Und da waren nicht nur Leute, die bei drei vom Baum fielen, sondern die kamen eben... Heute würde man doch sagen Quereinsteiger oder bei der Kirche sagt man Spätberufene. Also solche Leute, die aus ganz anderen Branchen kamen. Das war schon sehr viel Vielfalt. Divers, das Wort fehlte mir.
Ja, das meine ich ja eben genau, eben zu sagen, das war eine Zeit, die haben wirklich jeden genommen, der Radio nur richtig schreiben konnte, weil einfach plötzlich für ganz viele Stationen ganz viel Personal gebraucht wurde. Und es gab ja keine Ausbildung, da war ja nichts da damals.
Ja, und das war das Schöne. Also war nichts von dieser alten, verzopften, musealen Radiogeschichte da. Das hat man dann auch gemerkt. Und da sind, also die ersten Erfolge der großen Privatradios haben ja den öffentlichen rechtlichen Rundfunk da ziemlich an die Wand gedrängt. Das hat sich dann irgendwann nivelliert, weil so amerikanisches DJ-Radio, das hat sich dann auch zum Beispiel hier beim NDR auch durchgesetzt. Ob man das gut findet oder nicht, ist eine andere Sache, aber es ist halt das gewesen, was erfolgreich war auf Dauer.
Aber damals war es zunächst mal eine fantastische Talentschmiede, die Sie da hochgezogen haben mit dem Frühstücksradio, hieß dann dieses Format, die Sendung. Oliver Kalkofe war dabei, Oliver Welke, Sie, viele, viele andere. Wie ist das damals gekommen, dass Sie alle Grenzen des, was man heute so Formatradio, Privatradio, DJ-Radio nennen Sie es, dass Sie das alles sprengen durften und so richtig anarchisch da ja, auf die Kacke hauen konnten?
Ja, ich weiß gar nicht, woran es lag. Es lag sicherlich an dem Personal, weil ich die anderen Radios, die ich ein bisschen kannte, war Radio Schleswig-Holstein. Die waren die ersten, das erste Privatradio in Deutschland. Die waren ein halbes Jahr früher als FFN. Das hat sich völlig anders entwickelt. FFN war eine anarchische Bude im schönsten Radiogebäude der Republik, hieß es damals, eine alte Villa in Isernhagen. Es war ein drunter und drüber von merkwürdigen Menschen, die aus allen möglichen Ecken des Landes und Nichtlandes kamen. Es war wirklich wenig Know-how vorhanden und es war viel, viel Geld da. Man konnte sich das alles leisten, was man machte, viel Experiment. Und solange es erfolgreich war und ich sage, wenn da jeden Tag, weil beim Frühstücksradio nur in guten Zeiten hatten wir 400 bis 500.000 Hörer jeden Sonntagmorgen. Und Sonntagmorgen ist nicht die leichteste Zeit fürs Radio.
Ja.
Das hat funktioniert. Und was funktioniert, das darf weiterleben.
Darf weiterleben, auch wenn es schon abgesetzt war zwischendurch. Da hat es Demos gegeben vor dem Funkhaus, um sie wieder zurückzuholen.
Ja, das ist unvorstellbar heute. Dass ich irgendjemand, heute ist man froh, wenn überhaupt einer das Radio nebenbei einschaltet beim Bügeln. Aber damals hatten das noch Leute, die haben das gehört, zugehört, eingeschaltet. Wir hatten die erste Frühstücksradio-Fangruppe kam aus der DDR, die damals noch existierte. Die haben noch einen Kleiderbügel in ihren Radioempfänger gestellt, um besseren Dipol-Empfang zu haben. Ja, das ist abgesetzt worden, weil es inhaltlich dann doch den Verlegern, das war ja das Kuriose, ein Privatradio gehörte ja in fast allen Ländern einem Verlegerkonsortium, weil die Zeitungsverleger fürchteten die Werbekonkurrenz durch das Radio, also durften die mitbestimmen, also der typische deutsche Kungeldeal. Und einige Verleger waren doch erzkonservativ in Niedersachsen. Die fanden das gar nicht so doll, was wir da gemacht haben. Also die Arschkrampen waren, glaube ich, das Schlimmste, was sie so gehört hatten. Aha. Das war und, nicht gut.
Aber dann, okay, dann kamen sie erst zurück, aber dann nach 7 Jahren und einen Grimme-Preis später, dann 1996 doch eingestellt.
Ja, das haben wir aus eigenem Willen gemacht. Das war die beste Entscheidung, die wir gefallen haben. In meinem Leben die beste berufliche Medienentscheidung, auf dem Zenit aufzuhören und das groß zu feiern, anzukündigen, sind nur noch 6 Leute, nur noch 5 Sendungen. Eine große Feier zu machen, eine Beerdigung, die großen Hallen zu bespielen noch einmal. Und darum ist es heute noch in Erinnerung der Leute geblieben. Wie viele Leute mich ansprechen. Ich war letzte Woche auf der Verabschiedung von Stefan Wahl, dem Ministerpräsidenten von Niedersachsen. Da war ja so ganz Niedersachsen die Honoratioren eingeladen. Da stürmt ein General, also ein Oberst, glaube Luftwaffe war es, Luftwaffe stürmt auf mich zu und brüllt mir irgendeinen Satz aus einer Arschkrampenserie entgegen, weil er damals in Münster als Student das gehört hat, diese Sendung. Und so trifft man sie. Heute sind sie zwischen 40 und 60. Irgendwann sind irgendwo CEO bei einer Firma oder Oberst bei der Bundeswehr. Und denen ist das alles noch als Erinnerung geblieben, weil es sie in einer Phase ihres Lebens getroffen hat, wo sie entweder Jugendliche waren oder Studenten oder Wehrpflichtige und das gehört haben. Und das hat sich tief eingeprägt.
Aber trotzdem, auch wenn Sie jetzt sagen, das war die beste Entscheidung Ihres Lebens, also okay, da waren Sie dann zwar inzwischen auch schon ein bisschen auf der Bühne unterwegs, aber mit knapp 40 ging das Hauptbrot, war doch erstmal weg. Also gibt es da dann schon mal auch sowas wie Existenzangst?
Nein, Existenzangst habe ich grundsätzlich nicht. Das liegt aber auch wahrscheinlich aus der Familie. Wir hatten nie viel Geld, aber hatten immer Geld. Das war halt immer so da, da wurde man sich, machte sich keine Gedanken drüber. Ja, als das aufhörte, hatten wir dann, klar, da fiel erstmal eine Menge Geld weg, aber ich war immer noch in Berlin, damals noch bei RIAS 2, in 95 war es allerdings auch schon einer der vielen anderen Sendern, Fritz war es, glaube ich, genau, da war ich bei Fritz. In der Süddeutschen Zeitung hatte ich zum Beispiel mit Wolf-Rüdiger Marunda eine Rubrik, der kleine Tierfreund, über fast 2 Jahre. Die hatten damals ein 4C-Magazin als Beilage. Ja, es waren noch etliche Standbeine, ich war nicht ängstlich um meine Einkünfte.
Und haben dann immer weiter Radio gemacht, während viele andere eben von diesen Frühstücksradiomachern im Fernsehen gelandet sind, wie Kalkofe, wie eben Olli Welke tatsächlich auch. Warum ist Ihnen Radio offenbar ganz offensichtlich lieber? Also außer bei der Heute-Show, wo Sie ja auch sind inzwischen.
Ja, ich bin ein Kind des Radios. Ich habe als Kind, als Jugendlicher unter der Decke, also was AFN in Bayern ist, ist BFBS in Norddeutschland, British Forces Broadcasting Service, habe ich Tommy Vance Hot 100 gehört oder John Peel's Music, die ersten. Selbst deutsche Punkmusik kam zuerst bei BFBS im Radio und es hat mich alles total begeistert. Also Radio fand ich ganz toll und Oliver Kalkofe ist zum Beispiel eine andere Generation. Der ist, glaube ich, 8 Jahre jünger als ich. Der hatte schon ein Fernsehgerät im Kinderzimmer.
Unter der Bettdecke wahrscheinlich.
Nein, das ist ganz offiziell, das war normal. Die Kinder hatten damals einen Fernseher und da gab es ja Ratzrübe und was weiß ich, was alles lief. Als ich Kind war, hatten wir erstens gar keinen Fernseher und als wir ihn hatten, da fing das Programm mit einem Testbild um 17 Uhr an.
Ja, ganz
vorher gab es das gar nicht. Ja, ne? Und deswegen bin ich nicht über das Fernsehen groß geworden. Bei uns hing aber ein großer Röhrenempfänger, der Nordmende Pfalzgraf, in der Wohnstube und da wurde Landfunk gehört, wo die Wasserstände von Radde, Use und Fuse da.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft Dietmar Wischmeier. Vergeigt, verkackt, versemmelt.
So heißt das aktuelle Buch. Zitat: Wenn man Bücher schreiben und davon leben will, muss man pragmatisch sein. Sagen Sie, was heißt das für Sie?
Ich schreibe die Bücher nicht.
Ach so, ja, dann.
Ich stelle sie zusammen aus bereits schon einmal verkauften Sachen. Wie zum Beispiel, das ist ja eine Kolumnensammlung. Die sind alle schon mal beim WDR, wo eben 2 oder bei Radio 1 in Berlin gelaufen. Ich überarbeite sie dann nochmal, kommen nicht alle rein, manche schmeiße ich raus, sind nicht aktuell genug. Das ist die einzige Form, wie man Bücher so schreiben oder veröffentlichen kann, dass sie nicht einem nur Lebenszeit wegfressen. Ich habe einen Roman geschrieben, da habe ich 1,5 Jahre, das war nur, weil ich zu Corona-Zeit nichts anderes zu tun hatte. Dann, gut, da kann man einen Roman schreiben, aber sonst kann man es natürlich nicht machen.
Wie oft hat er sie verkauft?
Ach, glaube ich so 11.000, 12.000 Mal, sowas in der Regel.
Oh ja, ist ja nicht verkehrt, oder?
Aber nein, das ist nicht verkehrt, aber
die Bücher verkaufen sich auch so viel. Solange auf Ihren Büchern immer Spiegel-Bestseller-Autor draufsteht, wird das alles schon funktionieren irgendwie.
Glaubt das noch einer? Ich habe keine Ahnung. Ich weiß nicht, ab wann ist man denn Bestseller, ab wie viel verkauft?
Das müssen Sie den Spiegel fragen oder den, die Aufkleber machen.
Ja, immerhin haben Sie noch so viel Ehrfurcht, dass Sie es wirklich als Aufkleber nicht gleich eingedruckt haben im Cover.
Das allerdings stimmt, das wär dann wirklich dreist. Ja,
das kommt noch, bin ich fest von überzeugt.
Jetzt sagen Sie, was nicht aktuell ist, genau genug mehr ist, das kommt dann gar nicht rein möglicherweise ins Buch. Ist aber ja sowieso ein Wabonk-Spiel und mit heißer Nadel gestrickt, weil als Sie das geschrieben haben, das dauert ja auch alles eine Zeit, da war ja ganz viel von dem, was im Augenblick gerade vergeigt, verkackt und versemmelt wird, noch überhaupt nicht aktuell.
Ja, ich wollte der Ampel den Todesstoß mit dem Buch versetzen, aber dann haben die schon ein Jahr vorher aufgehört mit sich selbst. Und toll ist es ja, dass die neue Koalition sich auch nochmal einreiht als Promoteam für dieses Buch. Und das hat mir sehr gut gefallen. Es ist ein Buch, das man sehr schnell lesen kann, um zu sehen, was so passiert. Ist ja vieles noch aktuell, was da alles drinsteht. Aber es reift mit der Zeit, obwohl es sich nicht verkauft mit der Zeit, aber es reift. Also das Buch davor, das hieß, als Mutti unser Kanzler war, eine mit 16 Jahren Merkel-Regierung versammelte das. Da stehen Sachen drin. Das ist ein Geschichtsbuch geworden.
Ja, das wollte ich sagen. Erinnerungen an die Gegenwart ist der Untertitel. Also quasi ein Geschichtsbuch für künftige Generationen.
Genau. Aus der alten wüsste ich noch Bucket-Ice-Challenge. Keine Ahnung mehr, was das war. Was war Hügge noch? Wissen Sie es noch?
Ice-Bucket-Challenge weiß ich noch.
Ja, Ice-Bucket-Challenge, ja. Und Hügge war irgendwie so eine Gemütlichkeitswahn, der aus Dänemark zu
Hügge
uns
kam. Hügge war?
Ja.
Aus Dänemark, ja, der ist aus Dänemark dann vielleicht bis nach Niedersachsen gekommen. Ich glaube, in Bayern ist das nicht angekommen.
Doch, bestimmt. Das war so eine Midlife-Crisis, Großstädten-Urban-Gentry-Scheiße. Alles musste Hüge sein. Man lief in Strickjacken rum und trank Tee und so ein Kram.
Echt?
Ja, so also, Ikea-Welt. Also wie gesagt,
Dänemark und Niedersachsen bei uns. Ja. Wir haben die Lederhosen ja stattdessen.
Und heute, hier kommen zum Beispiel Sachen drin, die in 4 Jahren auch keiner mehr weiß. Zum Beispiel die Dubai-Schokolade. Ja, was war das denn für ein Mist? Denkt man in 4 Jahren. Das sind halt, oder im Unboxing-Videos. Vielleicht sind die bis dann auch aus.
Haben Sie jemals Dubai-Schokolade gegessen?
Ja.
Und? Sie haben mir was voraus.
Ja, es war auch irgendwo so ein Sonderangebot bei Lidl, glaube ich. Da gab es sie mal für wenig Geld. Und die hat dann meine Frau gekauft. Das muss man ja mal getestet haben, wenn man schon drüber schreibt und lästert. Ich bin jetzt nicht so ein großer Schokoladenesser, aber es hat auch keine Geschmackssensation in mir hervorgerufen.
Mhm. Bleiben wir mal bei den anderen Sachen, die da so im Augenblick schief gehen. Also Ihr Titel nochmal vergeigt, verkackt, versemmelt. Was glauben Sie denn, woran es liegt, dass man heute so den Eindruck hat, dass da so viel schief läuft insgesamt bei uns in der Gesellschaft, in der Politik wie selten zuvor? Oder täuscht das? Und es war immer schon früher alles besser?
Früher war es sicherlich nicht alles besser. Also wer in den 70er Jahren, wie ich zum Beispiel, eine Berufsvorstellung hatte, der ist noch häufiger auf die Fresse gefallen als heute. Es gab auch Krisen, es gab die großen Finanzkrisen, auch gerade in den 70ern, die große Ölkrise, was auch immer, Kriege, Golfkrieg 1, Golfkrieg 2, das war alles nicht besser. Ich glaube, das Problem ist, dass der Deutsch ist gern miesepetrig, er hat gerne Recht in seiner Miesepetrigkeit. Der letzte Satz, der auf dieser Erde fällt, wenn sie endgültig auseinanderfliegt aus Klimagründen oder Trump- und Putin-Gründen, ist ein deutscher Satz, das habe ich mir gleich gedacht. Hauptsache Recht behalten. Ne? Und wenn der ganze Kram in die Luft fliegt, er will Recht behalten. Und wenn man eine miese Prognose stellt, dann hat man häufiger Recht als mit einer guten Prognose. Ist man immer auf der sicheren Seite und das will der Deutsche, auf der sicheren Seite sein.
Aber jetzt doch, ich bitte Sie, mit einem Sauerländer als Kanzler, sehen Sie da nicht eine Erdverbundenheit, wie auch bei Günther, dem Treckerfahrer?
Der Sauerländer ist gar nicht so erdverbunden, wie er tut. Das ist eine sehr hoch industrialisierte Region mit sehr vielen Hidden Champions drin und Biertrinkern. Also das ist typisch Deutschland, finde ich. Man glaubt, es ist so wie Baden-Württemberg. Also man hält das für ländlich und romantisch und Berg und so und Borkenkäfer, aber es sind hauptsächlich kleine Industriebetriebe. Ja, aber ob der aus dem Sauerland kommt oder sonst wo, ist mir relativ egal, solange er nicht aus Fürth kommt. Aber es ist.
Bitte! Könnte Merz aber nicht auch mal Grünkohlkönig werden?
Ja, könnte auf jeden Fall. Ich bin mir nicht sicher, ob er schon war.
Nee, müssen wir den zwei Menschen, die es nicht wissen auf dieser Erde, kurz erklären, was um alles in der Welt ist ein Grünkohlkönig? Es kommt nicht aus dem Tierreich.
Es gibt ja alle möglichen Könige. Was bekannt ist, sind Weinkönige. Die sind, glaube ich, promomäßig am meisten verbreitet. Jenny Elvers, oder wie die heißt, ist Weinkönigin. Die hat, glaube ich, die ist Heidekönigin. Aber Weinkönigin ist Frau Klöckner, ist Weinkönigin gewesen. Mhm. Grünkohlkönig ist eine Idee, die hatte die Stadt Oldenburg, um sich irgendwie medial nach vorne zu bringen. Und haben damals den Grünkohlkönig, also Grünkohl ist eine Leibspeise der nördlichen Einwohner dieses Landes. Der wird in der Zeit zwischen November und März gegessen. Und ist keine pflanzliche Mahlzeit. Das täuscht der Name.
Ach so, okay.
Es besteht im Wesentlichen aus fettigen Schweineersatzteilen. Und der Grünkohl wird so mit Schweineschmalz versetzt, dass er nicht mehr als Bowl durchgehen würde.
Was ist denn dann der Pinkel?
Der Pinkel oder die Pinkelwurst ist
Grünkohl
eine,
mit Pinkel ist ja die
Klasse. Ja, genau. Pinkelwurst ist eine Wurst, die auf dem Pinkeldarm. Pinkel ist der Dünndarm des Schweins. Da wird diese Wurstkrutze aufgezogen.
Ich finde, das Niedersachsen ist toll. Es ist echt toll. So, und jetzt der König? Also der soll
der König, ja. Übrigens immer falsch ausgesprochen. Die süddeutsche Sprache setzt sich immer mehr durch. Ich lehne das ab. Das heißt, König wird hinten weich gesprochen.
Also gut, solange ihr es hier mit CH schreibt, dann ist es in Ordnung.
Nein, das ist nicht so. Damals Luther hat die hochdeutsche Sprache so gestaltet, dass die süddeutsche Semantik mit norddeutscher Aussprache, das war der Kompromiss.
Okay, ich lasse mich darauf ein. Grünkohlkönig.
König, ja, Grünkohlkönig, ja, das ist also einer von diesen vielen, wie wieder den tierischen Ernst, wie sonst alle dieser vielen Preise, die in diesem Land vergeben wird.
Und warum
wird da nicht auch sowas vergeben?
Und warum nerv ich Sie jetzt schon vier Fragen lang mit dem Grünkohlkönig?
Weil ich der Laudator des Grünkohlkönigs bin.
Dankeschön. Und genau, in der Funktion.
Der letzte war Boris Pistorius und dann
König, jetzt nicht Laudator.
Ja, König, ich war der kurfürstliche Vorsitzende da von diesem Dings da. Also Daniel Günther ist der letzte, der amtierende Grünkohlkönig und da war es Boris Pistorius. Es ist immer Berliner Prominenz und deshalb wird er auch in Berlin vergeben, damit die nicht so eine weite Anreise hatten, denn die müsste ja Stadt Oldenburg bezahlen und die sind ja knickrig.
Und vielleicht wird es dann Merz ja auch noch irgendwann mal. Also ich habe in der Liste nachgeschaut, ich habe ihn jedenfalls nicht gefunden.
Nee, der wird es bestimmt noch. Alle Bundeskanzler.
Also das heißt, da haben Sie auch noch einen Job, ja?
Dann, ja, da habe ich auch noch einen Job.
Liefern Sie inzwischen wieder fünfmal die Woche 1:30, eine Minute 30 als Treckerfahrer, sechsmal die Woche.
Ja.
Ach, alle Werktage habe ich gelesen. Arbeitet ihr sechs Tage da oben? Das ist okay.
Ja, der Werktag ist in Deutschland immer noch der Sonnabend.
Hervorragend. Also sechsmal die Woche, eine Minute 30 als Treckerfahrer bei FFN. Diverse andere Rubriken, ein Podcast ein Monat. Wissen Sie eigentlich noch, wie viele Bücher Sie geschrieben haben?
Zwischen 23 und 27.
Okay. CDs, ein Wahnsinns-Output. Also so, okay, nun haben Sie ja vorhin gesagt, das ist alles Zweitverwertung und die Witze haben Sie alle schon mal gemacht vorher. Aber sowas wie Schreibblockade kann es bei Ihnen wohl kaum geben, oder?
Ja, nein, die gibt's nicht. Das ist auch albern. Das ist so eine romantische Vorstellung von Dichtern, Schreibblockade. Die sind einfach untalentiert. Quatsch.
Okay, gut. Helfen Hunde und Gassi gehen gegen Schreibblockade?
Ich habe ja gar keine.
Was? Gassi gehen. Schreibblockade?
Nein, ich habe keine Schreibblockade. Ich gehe mit Hunden freiwillig raus. Ich mache das nicht als Therapie gegen irgendwas. Ich mache es aus. Das lebt für sich.
Eine Stunde, zwei Menschen. Im Gespräch auf Bayern 2. Stefan Parisius trifft
Dietmar Wischmeier. Züchtet Rhodesian Ridgebacks.
So, war also immer noch zu langweilig, alles andere, Rumgedönse mit Grünkohl und Zeug?
Ja, Ja, immer noch zu langweilig. Man muss ständig was Neues machen. Im Augenblick mache ich meine erste Ausstellung zum kleinen Tierfreund. Das ist auch mal was Neues.
Kleiner Tierfreund machen. Besprechen wir gleich, aber Sie müssen ja ein großer Tierfreund sein, weil sonst würde man sich so eine Hundezucht ja nicht reintun, oder?
Ja, das Züchten, das kommt dann irgendwann von selbst. Wenn man meint, man sollte vielleicht auch einen Welpen aus der eigenen Forschung mal haben, ist immer, weiß man besser Bescheid drüber, als wenn man sich ihn kauft. Und so sammelt sich das an Hund. Ne? Im Augenblick haben wir 5. Das ist relativ viel, finde ich.
Aus wie vielen Generationen?
Aus 3 Generationen. Oma, Tochter, Onkel und 2 Enkel.
Und wie viel werfen die dann so?
Das ist der 3. Wurf. Die waren zwischen 7 und 10. Es gibt auch schon mal 12. Ne? Das ist relativ reichhaltig.
Reichhaltig. Und wenn man, also ich habe nachgeschaut, also ab 1500 kriegt man so einen Rhodesian Ridgeback.
Ja, wir nehmen mehr als 1500 und sind trotzdem defizitär. Also deutlich defizitär.
Wieso? Wenn man Glück hat, wie kann das sein?
Ja,
fressen die so viel?
Nein, aber wenn sie den Tierarztgebührenkatalog sich anschauen. Und der muss gegen alles geimpft werden. Wir machen relativ sorgfältig bei der Auswahl der Elterntiere. Die werden auf Herz, Nieren und alles geprüft und gecheckt. Denn wir wollen gesunde Hunde produzieren, was ja nicht so selbstverständlich ist in der Zeit, wo Leute aus dem Kofferraum ihre Hunde kaufen. Mhm. Und das kostet halt Geld. Und die ganzen Testlabors und die Nähe zur Tierärztlichen Hochschule Hannover macht die Sache auch nicht billiger.
Also nicht wirklich ein Nebenerwerb.
Nein, Erwerb ist das gar nicht. Wir züchten auch nur alle 5 bis 7 Jahre, dann, wenn wir einen eigenen Welpen haben wollen.
Und jetzt 5 Stück bei Ihnen. Also dieser Rhodesian Ridgeback ist eigentlich ein Jagdhund. Bei Ihnen auch?
Er ist Gott sei Dank nicht so jagdaffin, jedenfalls unsere nicht. Er ist ein sehr territorialer Hund, also der sorgt schon dafür, dass nicht ganz so viele Leute unangemeldet aufs Grundstück kommen.
Sologamie, ja?
Ja, also der hält das Grundstück so sauber, ja, von diversen Mobilfunkvertretern. Ja, jagdaffin ist nicht so schlimm. Also das hält sich in Grenzen.
Mhm. Oder auch nur Wachhund für Ihre diversen Sammlungen?
Ja, Wachhund ist er auf jeden Fall. Mhm. Er beißt nicht, aber er stellt. Das ist auch sehr angenehm.
Was macht er?
Er lässt die Leute nicht rein, bellt sie
an.
Und
bellt, okay.
Ja, und sorgt dafür, dass sie nicht weitergehen. Ja, das ist schon sehr praktisch.
Ja, und sorgt so eben für Sicherheit auch für Ihre diversen Sammlungen. Was sind Ihre aktuellsten Neuerwerbstücke?
Neuerwerb, glaube ich, im Augenblick tendiere ich so leicht zu kleinen, intelligenten PKWs. Ich habe jetzt schon 2 Audi A2s aus den frühen 2000er Jahren.
Wie viele Autos haben Sie insgesamt?
Das ändert sich ständig. Wir haben jetzt im Augenblick 5, das geht noch. Die sind auch alle im Betrieb, unterschiedlichen Aufgaben gewidmet. Ich hatte auch mal 7 LKWs, das war blöd. Da habe ich keine Unterstände mehr für gefunden. Ich hatte nur noch 1 LKW. Ich habe auch nur noch 3 Traktoren, das waren auch schon mal mehr.
Aber was muss passieren, dass man anfängt, LKW zu sammeln?
Die Faszination. Wollten Sie nicht schon mal hinter dem großen weißen Lenkrad eines Magirus-LKWs sitzen? Was kein Traum.
Ich wollte das immer schon nicht, ja.
Ja, ich wollte das schon immer. Ich fand es schon toll. Ah, einen großen Magirus-LKW. Ich habe den 3000 Kilometer durch Deutschland gefahren bei so einer Rallye. Das hat unheimlich Spaß gemacht.
Sie haben ja auch, was haben Sie damals für ein Wettrennen gemacht? Schlittenhunde gegen Moped, als es Moped noch gab?
Oder ja, so. Das war dann die Tierfreund-Challenge. Das gegen einen Schlittenhund. Und die Schlittenhunde waren schneller als das Moped. Aber die Halse, das hat sie gebrochen. Ja, weil ein Hunde... Zug mit, glaube ich, 12 Hunden, die haben einen Kurvenradius von 40, 50 Metern. Da war ich mit dem Moped natürlich besser dran.
Und das Moped haben Sie wahrscheinlich heute auch noch?
Na sicher.
Naja, ich meine, Sie haben ja auch genügend Platz, haben Sie mir vorhin Ihr Grundstück so halbwegs geschildert. Zum Sammler passt ja auch, dass Sie vor kurzem, Sie haben es gerade schon gesagt, eine Ausstellung zum kleinen Tierfreund eröffnet haben. Was gibt es da zu sehen und zu hören?
Ja, neben natürlich das Moped des kleinen Tierfreunds, eine Kreidler-Florette.
Ach, das steht auch da?
Das steht da auch, ja. Und es ist eine Geschichte, wie man vom Manuskript zum Radio kommt. Also sind auch viele Radiogeräte aus der Zeit.
Die sammeln Sie nämlich auch? Wie viel haben Sie?
Ja. Ich habe wenig. Ich habe jetzt vielleicht noch von der Röhrenradios habe ich noch so 6, 7 vielleicht.
Ja.
Dann, ich hatte aber eine ganz blöde Sache, das waren... Monster-Receiver aus den 80ern. Das war schlimm. Ja, das ist aber abgeflaut etwas.
Ja, was heißt abgeflaut? Das wird mir noch nicht mehr los, das Zeug.
Das stimmt, ja.
Wertstoffhof.
Ja, das geht leider schon in Richtung Wertstoffhof. Ja. Aber es gibt noch verrückte Sammler, gibt es ja für alles. Also irgendwann findet sich das. Ja, in der Ausstellung viele Manuskripte, die ganzen Bilder von Wolf-Rüdiger Marunde, die er gemalt hat, seinerzeit, als wir das für die Süddeutsche Zeitung gemacht haben, die sind da. Wir haben 2 Bücher zusammen gemacht. Die Dia-Vorträge, die ich bei den Solo-Veranstaltungen des kleinen Tierfreunds, sind da im Bilder nochmal wieder gegeben. Es riecht nach Wald, es sieht nach Wald, man kann an verschiedenen Hörstationen, Hörfunkfolgen hören. Es ist eine multimediale Ausstellung.
Und die ist natürlich... Bedauerlicherweise auch in Niedersachsen. Kommt ihr auch mal nach Bayern, wenn Sie mit Ihren Lesungen schon den Süden weitgehend auslassen?
Also ich hoffe, dass sie nach Bayern kommt. Ich wäre sehr dafür. Also wir bemühen uns auf jeden Fall, Anschlussausstellung dafür zu finden.
Mhm. Wobei Sie ja mal gesagt haben, Niedersachsen, Bayern, Ostdeutschland, das sind gute Humorregionen. Franken sind eher schwer von meinem Humor zu überzeugen.
Ja, das ist meine Erfahrung. Ich weiß nicht, ob andere die Erfahrung auch gemacht haben, aber ich bin in Würzburg aufgetreten, ich war schon in Fürth. Das war alles
sehr bemüht. Ja, Fürth haben Sie ja vorhin schon um die Ehrenbürgerschaft beworben.
Ja, nur wegen Söder. Das ist schwierig. Die sind so vorsichtig, also auch in Würzburg. Also ich mache da immer einen Büchertisch, da können die Leute Selfies machen und Autogramme, was weiß ich, das ist alles sehr offen, ich rede mit jedem. Aber in Würzburg, der Franke tritt ja, da wir ein wenig näher drehte. Ja sicher, natürlich, klar. Die sind so irgendwie so anständig auch.
Sind wir.
Nein, die Bayern nicht. Die Bayern sind nicht anständig. Aber bitte. Also, hört's auf. Das ist ja ein ganz anderer Menschenschlag.
Mhm. Aber ganz im Ernst, wie stark, also, ich meine, wenn Sie Lesungen machen jetzt und so weiter, es ist ja wirklich tatsächlich in erster Linie im Norden und auch im Osten, glaube ich. Also, da merkt man wahrscheinlich schon ein leichtes Gefälle, was die Humorverträglichkeit, also jetzt speziell was Ihren Humor angeht, mit dem Süden angeht, oder?
Na, der Süden, das wird ja völlig überschätzt. Den Süden als solchen gibt's ja gar nicht. Also nein, das ist ja unter, also der, bitte, der Schwabe und der Niederbayer, was haben die denn gemein? Wüsste ich nicht. Das sind ja auch
Söder.
Zwei. Was denn?
Söder.
Söder. Söder ist, ja, Söder ist tatsächlich ein typischer Bayer, obwohl er ein Franke ist. Das ist interessant. Also mein Hauptverbreitungsgebiet ist wirklich zwischen Cottbus und Bentheim. Also einmal quer durch Norddeutschland. Berlin ist meine Hauptverbreitungsstadt, wenn man so will. Aber das ist alles Unsinn mit Humor ist regionalspezifisch. Also Gerd Polt ist in Norddeutschland genauso berühmt wie in Bayern.
Und den hätten Sie im Zweifel eher verstanden als vorhin gerade Ina Müller, die auf Platt gesungen hat.
Ja, komischerweise.
Naja, aber dann liegt es halt am Inhalt wahrscheinlich, wo man sich halt besser versteht.
Ja, das könnte sein, ja.
Schaffen wir es, optimistisch und positiv aus der Stunde rauszugehen? Wie verabschiedet sich Günther, der Treckerfahrer, immer?
Munter bleiben.
Also los, dann munter bleiben. Vielen Dank für die Zeit, vielen Dank für die Stunde, Dietmar Wischmeier.
Tschüss.
Dankeschön. Auf ein anderes Lachen will ich Sie auch noch hinweisen. Funktioniert mit anderem Humor in der ARD Audiothek. Da gibt es den Podcast Lachlabor. Speziell für Kinder zum Miträtseln lustiges Wissen in der ARD Audiothek und überall, wo es Podcasts gibt.